Hallo und herzlich willkommen zu Mutti ist die Beste. Wir begrüßen euch nach unserer Sommerpause und wir hoffen, ihr hattet einen schönen Sommer bis jetzt.
Aber der Sommer geht wahrscheinlich noch weiter, oder? Also normalerweise.
Ja, also wir produzieren jetzt quasi vor, wenn diese Folge rauskommt, sind schon wieder ein paar Wochen vergangen. Aber das macht ja nichts. Ich würde erst mal sagen, es gibt ein bisschen was zu berichten, oder?
Wir haben die Pause gemacht, weil, also wir bekommen nochmal ein Baby. Die meisten von euch wissen das schon.
Ja.
Und mir ging es einfach auch wirklich richtig schlecht die letzten Wochen. Und deshalb haben wir auch gesagt, so okay, es hat gar keinen Sinn gemacht, auch weiter aufzunehmen. Und deshalb war die Sommerpause auch so ein bisschen abrupt ungeplant, weil eigentlich wollten wir sie erst später machen. Aber so war es jetzt am besten für uns. Und wir hoffen, dass ihr uns vermisst habt in dieser Pause und dass ihr euch freut, dass wir jetzt wieder da sind.
Es war auch einfach wichtig, weil Marlies hing schon total in den Seilen. Dadurch hing ich auch ein bisschen in den Seilen.
Klar, du musstest ja alles alleine machen, mehr oder weniger.
Genau, und deswegen war so ein bisschen die Luft raus. Aber jetzt konnten wir wieder ein bisschen Energie tanken. Und Marlies ist auch nicht mehr ganz so übel und
solange
müde.
Ich meine Tabletten nehme, geht's.
Die guten Caribahn-Tabletten, die gab es damals nicht.
Na doch, beim zweiten Kind ja schon.
Ja.
Aber beim ersten nicht. Aber da war es auch nicht ganz so schlimm. Deshalb, ich bin sehr gespannt, was es wird, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Wir werden hier kein so ein Gender-Reveal-Dings machen. Ich glaube, wir werden es einfach straight out sagen, so, weil es einfach nicht so, ich finde es irgendwie ein bisschen übertrieben.
Ich finde es ein bisschen zu viel Fokus auf das Geschlecht
gelegt. Ja, voll. Aber ich meine, es interessiert mich trotzdem. Also, ist jetzt nicht so, dass ich.
Ja, es interessiert mich auch.
Aber ich denke, die ganze Zeit, es könnte. Also, eigentlich glaube ich, es wird ein Junge, aber ich denke, es könnte ein Mädchen werden, weil mir auch so schlecht ist. Und bei unserem ersten Kind war mir nicht so schlecht.
Also es ist irgendwie einfach so total nichtssagend. Das könnte ein Junge oder ein Mädchen werden oder auch
Mensch
irgendwas
werden.
Dazwischen werden.
Werbung. Martin, findest du Reisen mit unseren Kindern anstrengend?
Meistens nicht. Also es steht und fällt immer damit, ob die Kinder jetzt gerade eine Beschäftigung finden oder ob denen gerade langweilig ist und die rumquengeln.
Ja, ich finde auch, das A und O für eine gute Reise sind auch erstens gute Snacks und zweitens noch wichtiger eigentlich die guten Beschäftigungsmöglichkeiten. Und gerade für lange Reisen nehmen wir dann auch gerne mal das Tablet mit. Als Notfall, wenn dann wirklich alle Stricke reißen und die Kinder dann doch irgendwie schlecht gelaunt sind, dann kommt das Tablet ins Spiel. Und natürlich ist es uns wichtig, dass die Kinder mit dem Tablet gute Inhalte konsumieren und was wir dann eigentlich ausschließlich erlauben, ist normalerweise Idorino.
Idorino, das ist eine Lern-App für Kinder, in der es verschiedene Superhelden gibt und diese Superhelden, das sind tatsächlich so kleine Spielfiguren, die man aufs Tablet hält und dann dadurch so das Spiel lädt. Jeder von diesen Superhelden hat einfach eine ganz eigene Lernwelt. Und innerhalb der Lernwelt können die Kinder einzelne Aufgaben lösen. Und da gibt es so verschiedenste Aufgabentypen. Und immer wenn eine Aufgabe absolviert wurde, wird die nächste Aufgabe freigeschaltet, die im Schwierigkeitsgrad dann auf die vorherige Aufgabe aufbaut. Es gibt super viel verschiedene Superhelden, zum Beispiel Mika für erstes Schreiben oder Robin für Zahlen und Mengen. Und was unsere Kinder gerade besonders lieben, ist Asa für unsere Natur und die Welt der Tiere.
Ihr könnt Idorino komplett ohne Internet nutzen, weil die Lernwelten werden quasi mit den Figuren heruntergeladen und sind dann gespeichert. Das heißt, es funktioniert alles offline. Und was ich auch besonders cool finde an Idorino, ist diese Schlaffunktion. Das heißt, man kann bei Idorino im Elternbereich einstellen, wie lange die Kinder denn spielen sollen. Also bei uns zum Beispiel 20 Minuten und nach 20 Minuten geht Idorino schlafen. Das heißt, man spart sich auch so ein bisschen den Stress mit den Kindern, weil, naja, Idorino schläft, wir können ihn jetzt ja nicht wecken. Das heißt, das Spiel ist jetzt vorbei. Und natürlich haben wir auch einen Code für euch mit unserem Code BESTE10, alles groß geschrieben, also BESTE10, alles groß, bekommt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung bei Idorino, auch auf bereits reduzierte Sets. Und Idorino hat außerdem gerade eine Aktion. Bis zum 27. Juli gibt es ab einer Bestellung von 70 Euro eine kleine Überraschung und ab 100 Euro das große Sammelmäppchen gratis mit dazu. Nur solange der Vorrat reicht, also schnell bestellen, würde ich sagen.
Also wenn ihr auch eine Beschäftigung für die Reisezeit sucht, wir können euch Idorino wärmstens ans Herz legen.
Werbung Ende. So, ich habe uns ein Feedback noch mitgebracht, was ich irgendwie total süß fand. Liebe Marlies, lieber Martin, ich folge Marlies schon länger. Ich wollte mal kurz was sagen, ne? Ich unterbreche jetzt die Nachricht, die ich vorgelesen habe, weil ich habe die letzten 4 Tage mein Hörbuch eingelesen und jetzt gerade dieses Ding vorzulesen, war direkt so ein Flashback. Wisst ihr, wie anstrengend das ist, ein Hörbuch vorzulesen?
Ich glaube, das stellt sich jeder anstrengend. Ich glaube, jeder kann nachvollziehen, wie anstrengend das war, der irgendwie seinen Kindern mal gute Nachtgeschichten vorgelesen
hat.
Nein,
aber das ist auf einem neuen Level anstrengend, weil du hast da noch eine Regie sitzen, die dann sagt, ja, so musst du das betonen und so musst du das betonen. Und also, ich fand's richtig. Und jetzt kann ich das auch nicht mehr wegdenken. Jedes Mal, wenn ich jetzt was lese, denke ich mir, ah, da ist die Betonung auf dem Wort und da ist die auf dem Wort. Und so würde es vorgelesen klingen. So richtig.
Ja, na klar, du bist gerade noch im Flow. Also
ja.
Die vier letzten Tage hast du ja aufgenommen.
Liebe Marlies, lieber Martin, ich folge Marlies schon länger und durfte schon so viel lernen. Nicht nur über Erziehung, sondern auch Perspektivwechsel, Gesellschaft, Grenzen und vieles mehr. Euer Podcast ist einfach meine Rettung und ich warte schon sehnsüchtig auf das Ende der Sommerpause, die ich euch sehr gönne. Vielen, vielen Dank dafür. Schon länger nerve ich meinen Mann damit, dass er doch bitte euren Podcast hören soll, weil ich so viel gelernt habe und mich gerne mit ihm dazu austauschen würde. Nee, das ist nichts für mich. Ich komme in das Thema nicht rein, war so eine Standardantwort von ihm. Gestern komme ich ins Badezimmer, er badet unsere Tochter und singt einfach den Mutti ist die beste Jingle vor. Ich habe dann nur gegrinst und meinte, ach, ist da jemand hooked? Er hat dann sehr verlegen gegrinst und nichts dazu gesagt. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Vielen Dank euch beiden für euren wertvollen Content. So ungefähr habe ich das Hörbuch vorgelesen.
Also ich muss sagen, ich finde, das ist schon ein krasses Vorlese-Upgrade. Du darfst jetzt immer alle Nachrichten vorlesen. Also erstmal kurz Respekt. Das hast du sicherlich sehr gut eingelesen, dein Hörbuch. Und über die Nachricht habe ich mich auch besonders gefreut, weil ich finde das sehr cool, wenn wir auch die Partner irgendwie hooken können, wenn wir generell Männer hooken können. Also, keine Ahnung, wir haben halt nicht mal 10% Männer in der Zuhörerschaft.
Was aber schon viel ist, ich habe irgendwie 4% männliche Follower nur, 10% männliche HörerInnen sind eigentlich schon, männliche Hörer in dem Fall, sind eigentlich schon echt, wow.
Also, überhaupt erstmal Respekt an alle Väter, die sich einfach weiterbilden, was die Erziehung ihrer Kinder angeht, die sich, naja, bare minimum, ja gut, ja, eigentlich schon.
Ja, schon.
Aber es ist cool, weil das machen einfach die allermeisten nicht, dass sie von sich aus sagen, hey, ich höre mir jetzt meinen Podcast zur Erziehung an, ich bilde mich jetzt irgendwie, was Kindererziehung angeht.
Bare minimum. Ich habe letztens ein Video von Tara Luise Witwer gesehen und da meinte sie auch so, dass irgendwie das, was einen guten Mann ausmacht, quasi das wäre, was so eine richtig schlechte Frau ausmachen würde. Also so, er meldet sich mal von alleine. Und bei Frauen war es so richtig so, warum meldet sie sich nicht? Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also ist es cool, dass ihr euch informiert. Das wäre schön, wenn es mehr Männer machen würden.
Genau, aber die dabei sind, das finde ich sehr cool. Über die freue ich mich. Genau, und ich freue mich halt dann, wenn auch Väter gehuckt werden können, die das von ihren Frauen ins Gesicht geklatscht bekommen.
Ja, vielleicht könnt ihr es ja euren Väterfreunden.
Falls ihr so einen Vaterstammtisch habt, dann bringt das auf den Tisch.
Genau, ja.
So, okay.
Okay, Jingle, der ist nämlich cool, der macht Ohrwürmer, also Jingle ab.
Geht ab. Mutti ist die Beste, Mutti ist die Beste. Mutti ist die Beste, Mutti ist die Beste. Mutti ist die Beste, Mutti ist die Beste.
Ja, ja. Mutti ist die Beste, Mutti ist die Beste. Martin.
Ja.
Worüber wollen wir heute sprechen?
Über Wut.
Wann warst du das letzte Mal wütend?
Oh, ich war letzte Woche sehr wütend. Irgendwie, ja, da hatte ich so ein paar Momente, da bin ich so richtig explodiert wieder. Und ich hatte so im Kopf, wir wollen diese Wutfolge aufnehmen. Und ich dachte mir erst echt so, boah, ich kann diese Folge gerade nicht aufnehmen. Ich bin gerade so schlecht mit meiner Wut. Ich krieg's gerade überhaupt nicht gebacken. Ich kann überhaupt nichts zu Wut erzählen. Aber jetzt geht's wieder. Jetzt habe ich mich irgendwie, jetzt habe ich wieder draus gelernt, meine Schlüsse draus gezogen, ein paar Sachen besser gemacht. Und seitdem ist wieder viel besser. Ich finde generell so bei solchen Skills lernen wie Emotionsregulation und so, das ist halt keine lineare Lernkurve, sondern das ist immer so ein Auf und Ab. Mal kriegt man es besser hin, mal kriegt man es schlechter hin und mal hat man den Fokus mehr drauf, mal weniger. So, ich hatte eine Phase, da war es ein bisschen schlechter, da hatte ich weniger den Fokus drauf, gefolgt von einer Phase, in der es jetzt ziemlich gut läuft.
Also ich habe auch immer wieder so Phasen, in denen ich einfach auch so einfach in so einen autoritären Erziehungsstil so reinrutsche, habe ich das Gefühl. Also wenn man so einmal damit anfängt zu schimpfen, also es ist jetzt natürlich übertrieben gesagt, die Hater werden sich jetzt sofort wieder draufstürzen. Meist hat gesagt, sie erzieht auch autoritär, endlich haben wir hier den Beweis. Nee, aber ich meine halt eher so in so einen Schimpf, also quasi wenn ich irgendwie zu viel schimpfe, dann bin ich wie in so einem Schimpfmodus auf einmal drin und höre nicht mehr auf. Also, voll. Das ist jetzt übertrieben, ich höre schon irgendwann damit auf, aber es ist dann so ein bisschen, so dass es dann irgendwie immer öfter ums Prinzip geht und dann muss ich mich so richtig aktiv rausholen auch.
Das ist wie so ein Schimpfmeter, stelle ich mir das vor. In meinem Kopf ist es so ein bisschen wie bei so einem Videogame, aber ist egal. Das ist wie so ein, keine Ahnung, so eine Säule und jedes Mal, wenn er schimpft, kippt ihr da was rein von der Schimpfflüssigkeit. Und je höher das steigt, desto schlimmer fangt ihr an zu schimpfen und desto mehr schimpft ihr. Also ich habe das auch oft bemerkt, wenn ich morgens einmal anfange zu meckern, dann komme ich auch in so einen Meckermodus, dann meckere ich das nächste Mal mehr und irgendwann höre ich gar nicht mehr auf zu meckern.
Ja, ich habe das auch. Also ich glaube, dass das daran liegt, dass man halt, dass die Nervenbahnen ja verknüpft werden mit jeder Handlung und dass quasi dann das immer einfacher zugänglich ist sozusagen. Man dieses Schimpfen, so, man lernt das ja, also man übt das ja sozusagen und dann kann man es noch besser im Endeffekt. Und ich habe jetzt ja auch mein Hörbuch eingelesen und mein Buch heißt übrigens Vorbildlich Unperfekt, Eltern sein mit mehr Selbstvertrauen und Zuversicht. Falls es irgendjemand von euch noch nicht mitbekommen haben sollte, das könnt ihr vorbestellen, erscheint im September und jetzt eben auch als Hörbuch. Und auf jeden Fall habe ich da auch mehrere Kapitel über Wut, also erstmal über elterliche Wut und auch über Kinderwut sozusagen. Und da haben mich dann auch die Regie und der Cutter gefragt, so hey, oder Produzent, wann warst du denn eigentlich das letzte Mal wütend, weil sie dann halt auch interessiert hat. Und war ich so, eigentlich bin ich gar nicht mehr so oft wütend, also so richtig, richtig wütend wie früher, weil ich habe auch das Gefühl, auch wenn wir zum Beispiel uns streiten, dass das alles auf einem ganz anderen Level ist, weil man das sich so einfach abgewöhnt, so krass wütend zu werden.
Voll, das war bei mir letzte Woche, als ich so richtig doll wütend geworden bin, da war ich so richtig schockiert darüber, weil ich wirklich eine sehr lange Zeit nicht mehr so richtig wütend geworden bin. Ja. Also es war wirklich, früher war das so on a daily basis. Also ich bin ständig an die Decke gegangen wegen irgendwas. Es war total schwer, mich zu beherrschen, weil mich die Wut immer so übermannt hat. Und jetzt ist es echt deutlich weniger geworden. Dass mich dann an zwei Tagen letzte Woche war das so und das hat mich richtig überrascht.
Ja.
Das kannte ich so gar nicht mehr von mir. Ja. Und deshalb, man lernt das halt und man kann es sich eben auch ablernen. Also jedes Mal quasi anders verhalten, übt ja dann ein anderes Verhalten. Und wenn, also ich merke es wirklich, wenn ich morgens anfange, einmal so richtig zu meckern, dann setze ich so meinen Wagen auf die Schimpfspur und dann schicke ich den los.
Ja.
Dann wird geschimpft. Aber wenn ich das nicht tue, dann, wenn ich dann souverän bleibe, dann passt das so. Also Marlies, wenn es bei dir jetzt so viel besser ist mit der Wut, was hast du denn für dich verändert, dass jetzt die Wut nicht mehr so stark ist?
Also ich bin ja der Meinung, dass es gar nicht so viel Sinn macht, das aus der psychologischen Sicht zu betrachten, sondern eher so aus der neurologischen, also aus der neurowissenschaftlichen und sich mal so anguckt, was im Körper so vor sich geht und wie man den Körper auch generell steuern kann. Und Wut ist ja einfach eine Bewertung von einer Situation. Also dein Gehirn entscheidet sich, dass diese Situation die Emotion Wut hervorrufen soll.
Mhm.
Und dafür nimmt das Gehirn aber nicht nur die Situation als Referenz, sondern auch den Körper. Also zum Beispiel, wenn du angespannt bist, so, dann reagierst du wütend. Das heißt, das Erste und Beste, was ihr tun könnt, wenn ihr wütend seid, ist einfach zu versuchen, euch locker zu lassen und euch ganz langsam zu bewegen und ganz, ganz ruhig zu atmen. Also wirklich so ruhig wie möglich zu atmen, weil euer Körper dann einfach, also euer Gehirn dann merkt, also das Körpersystem quasi, der Körperhaltung passt nicht zu Wut. Und das mildert die Wut halt schon extrem ab. Und das ist so einer der Tipps, der mir quasi so am meisten geholfen hat, ist, je wütender mein Kind wird, desto langsamer bewege ich mich, desto weniger atme ich. Nein, desto ruhiger atme ich. Und desto ruhiger werde ich. Also ich bewege mich langsam, ich sag auch dann nichts mehr und so.
Ja.
Einfach damit ich mich nicht von der Wut mitreißen lasse, damit mein Körper gar nicht erst auf die Idee kommt oder mein Gehirn gar nicht erst auf die Idee kommt, zu sagen, jetzt sind wir auch wütend, sondern so einfach komplett mein vegetatives Nervensystem aktiviert wird, weil ich einfach so langsam und gemächlich bin sozusagen.
Mit seinem parasympathisches Nervensystem, oder? Also in deiner Antwort steckt ja schon jetzt ultra viel drin. Um das nochmal so, ich möchte so ein bisschen ausklamüsern, damit das noch ein bisschen so die Prämissen klar werden. Also das Erste, was ja drin steckt, ist, dass Gefühle nicht unweigerlich entstehen. Also Gefühle sind nicht einfach nur, wie man früher angenommen hat, so komplett biologisches, evolutionäres Gut, die immer bei bestimmten Situationen entstehen, sondern Gefühle sind hochgradig situations- und bewertungsabhängig.
Und komplett und, kulturell und, erlernt.
Genau, und komplett quasi von eigenen Konzepten, gelernten Konzepten abhängig. Was macht jetzt wütend, was macht jetzt traurig und so. In dem Sinne kulturell erlernt. Und da gibt es auch ein ganzes Buch zu. Das ist Wie entstehen Gefühle, heißt das, glaube ich, von Lisa Feldman Barrett. Das kann ich da, wer da ganz tief einsteigen möchte, kann das komplett lesen.
Wir verlinken es euch auch wieder.
Genau, das wird wieder verlinkt. So, das ist ja die erste Prämisse. Und dann ist es halt, also es gibt ja total viele Wege, wie man mit Wut umgehen kann. Das ist halt zum Beispiel eine voll gute Möglichkeit. Aber ich finde so, die erste Prämisse ist, dass man Wut erstmal lernt zu spüren, bevor sie so richtig reinkickt. Weil es ist ja viel leichter, irgendwie irgendeine Taktik gegen Wut anzuwenden, wenn man gerade so ein bisschen gereizt ist und nicht, wenn man gerade schon komplett an die Decke geht. Das heißt, es ist total wichtig zu merken, oh, jetzt werde ich angespannt, jetzt werde ich gerade ungeduldig, jetzt werde ich irgendwie gerade wütend. Und das ist dann der Moment, wo man intervenieren muss, wo man sich dann zum Beispiel wie Marlies dann langsam verhält oder extra ruhig wird. Und ich finde, für mich so der allerwichtigste Tipp, den ich jetzt wirklich übe, ist einfach, wenn man wütend ist, aufzuhören zu sprechen und zu handeln.
Ja, genau.
Das ist auch extrem schwierig, weil gerade wenn man wütend ist, dann will man gerade handeln. Aber wenn man es dann schafft, einfach innezuhalten und erstmal nichts zu machen, dann baut man keine Scheiße, erstens.
Ja.
Weil wenn man Wut einfach so auslebt, gerade mit Kindern, das ist eine der größten Gefahren, würde ich sagen. Also
ja.
So das ungezügelte Ausleben von Wut gegenüber der Kinder ist halt zerstörerisch. Generell auch gegenüber Menschen, aber Kinder sind halt nochmal vulnerabler, würde ich sagen.
Ja.
Und dann ist erstmal so dieses Innehalten richtig wichtig, dass man einfach kurz stoppt und dann kann man schauen, dass man irgendwelche Strategien für Wut hat, die man dann anwenden kann, wie zum Beispiel ruhig atmen, tief atmen oder was ich auch noch als guten Tipp so gelesen hatte, ich glaube, das war in Gespräche führen mit Hirn und Herz von Ben Kimura Groß, wird dann auch verlinkt. Der hatte dann den Tipp, dass man so sich innerlich sagt, stopp. Und dann überlegt, was sehe ich gerade? So 5 Dinge benennt, die man sieht. Was höre ich gerade?
Ja.
So 3 bis 5 Dinge benennt, die man hört. Und dann, was fühle ich gerade? Kann halt irgendein Gefühl auf der Haut sein oder halt innerlich so.
Mhm.
Und das wiederholt man dann so lange, bis dann die Wut langsam weg ist. Weil so das hilft erstmal, den Fokus komplett von dieser Wut wegzulenken.
Perspektivwechsel. Da ist mein
auch, ja.
Tipp, also das ist ja im Prinzip ist es Perspektivwechsel. Also wenn man denkt unter Perspektivwechsel, meint das immer nur, dass man die quasi die Perspektive des Gegenübers einnimmt oder sowas. Aber eigentlich ist Perspektivwechsel, sobald du eine andere Perspektive, also einen anderen Blickwinkel auf deine Situation hast. Und wenn du jetzt zum Beispiel deine Situation gerade erlebst in diesem Wutmoment und dann aber einen anderen Blickwinkel drauf hast, wenn du zum Beispiel 5 Dinge hörst, dann hörst du Vögelgezwitscher, hast du einen ganz anderen Blickwinkel auf dieselbe Situation, in der du gerade steckst zum Beispiel. Und was ich halt gerne mache, ist einfach mir die Wut visuell vorzustellen wie einen Wind, der durch mich durchschießt. Also ich stelle mir dann einfach so einen Wind vor. Und ich stelle mir so vor, wie sich das anfühlt, wenn so ein Wind, Windstoß so gegen das Gesicht, weil ich weiß nicht, kennt ihr das Gefühl, wenn so gegen das Gesicht, so stelle ich mir das dann vor. Und meistens ist die Wut halt dann auch vorbei, wenn der Wind quasi weg ist, einfach weil du dir halt kurz was anderes vorgestellt hast. Und dann kannst du viel gesammelter und entspannter wieder in die Situation hineintreten sozusagen.
Ja, was ja auch total wichtig ist, ist so, also alle Gefühle sind gut und toll, würde ich halt nicht sagen, weil Wut ist halt, wenn man sie auslebt, kann sie echt zerstörerisch sein.
Nein, ich glaube, das haben wir ja schon mal gesagt, dass wir eine falsche Definition von Wut haben, weil was wir gerade meinen, ist eigentlich nicht Wut, sondern aggressives Verhalten.
Mhm.
Aggressives Verhalten halte ich immer für destruktiv und ich finde, unsere Kultur verherrlicht das viel zu stark. In anderen Kulturen ist es so komplett abwegig, wie aggressiv sich ja manche Menschen verhalten.
Mhm.
Und wir bringen das unseren Kindern ja dann auch bei. Wenn wir selber aggressiv uns verhalten, dann bringen wir ihnen ja auch Aggression bei, bringen wir ihnen ja auch bei. Wenn ihr Wut spürt, dann dürft ihr euch aggressiv verhalten sozusagen. Aber das ist halt nicht der einzige Weg, um mit Wut umzugehen. Und man kann Wut halt auch umwandeln, zum Beispiel in Leidenschaft oder in Tatendrang, so, mhm. Es kommt halt drauf an, was einen wütend macht. Also nur, weil jemand euch sexistisch behandelt, müsst ihr ihn halt nicht anbrüllen. Ihr könntet aber auch zum Beispiel euch aktivistisch betätigen oder weiß ich nicht. Also man kann ja ganz viele andere Wege finden quasi, mhm. um mit solchen Dingen umzugehen. Und das sind halt
meistens... Auf konstruktive Art und Weise eben.
Genau. Und Wut ist halt nicht dasselbe wie aggressives Verhalten. Aggressives Verhalten ist eigentlich meiner Meinung nach immer destruktiv. Außer man muss sich jetzt verteidigen, aber dann ist ja wieder was anderes irgendwie.
Ja, was halt total wichtig ist, im Kopf zu haben, ist so, alle Gefühle sind da, alle sind echt und alle sind, also man muss es nicht, ich finde es ganz wichtig, Gefühle dann nicht zu bewerten, wie das ist jetzt ein gutes Gefühl, das ist ein schlechtes Gefühl, weil wenn man jetzt Gefühle bewertet als gute Gefühle, fängt man an, daran festzuhalten und will man immer diese guten Gefühle haben, wenn man bei schlechten Gefühle, also wenn man sagt, die anderen Gefühle sind schlechte Gefühle, dann fängt man an, sie abwehren zu wollen, dass man die abschütteln will. Und das funktioniert nicht. Der beste Umgang mit Gefühlen, gerade auch so mit Wut, ist, dass man es einfach, dass man innehält und es fühlt.
Ja.
Und dann auch gehen lässt. Und dazu hilft dann zum Beispiel so dieses, sich vorstellen, dass der Wind durch einen durchpustet oder dass ein Feuer in einem lodert oder so, hilft dann ungemein. Weil das hilft einfach beim Innehalten und beim Wahrnehmen.
Und dieses zum Beispiel wird ja auch aufgesagt, ihr müsst einmal tief durchatmen. Das hilft halt nicht, wenn ihr das nur macht, um nicht mehr wütend zu sein. So, sondern also halt, was halt hilft, ist halt einfach langsam atmen und in euch hineinspüren. Ja. Aber einfach halt so langsam wie möglich atmen und euch auch darauf zu konzentrieren, langsam zu atmen. Einfach weil das halt, wie gesagt, so euer parasympathisches Nervensystem auch aktiviert. Aber das funktioniert halt nicht, wenn ihr jetzt sagt, boah, ich bin so wütend, jetzt... Oh, ich bin immer noch wütend, ja.
Ja, genau. Oh, nee. Die Wut wird
also,
nicht weniger.
Ihr müsst halt nicht versuchen, die Wut wegzumachen, sondern einfach die Wut fühlen, sozusagen. Also du atmest halt ein und Wut bist halt noch wütend und erwartest aber auch nicht, dass sie jetzt sofort weggeht, sondern du bleibst halt so lange wütend, bis du es halt nicht mehr bist. Du hältst es halt einfach aus, so Punkt. Da gibt es irgendwie auch nichts. Also das ist ja auch einfach kein gefährliches Gefühl. Es ist ja einfach nur ein Gefühl. Ja. Wenn solange du nicht aggressiv wirst, ist ja alles gut. Machst ja keinen Fehler damit, dass du dich gerade wütend fühlst. Ist ja gar kein Problem.
Ja, eben, ist kein Problem. Und das ist ja eben auch schon wieder so eine Meta-Wut, die dann entsteht. Also eine andere Ebene von Wut, wenn du quasi Widerstand gegen Wut leistest, wenn du gegen Wut kämpfst.
Ja.
Du bist ja quasi dann wütend auf deine Wut. So, das macht halt gar keinen Sinn. Und das ist halt auch mit allen anderen Gefühlen, so auch mit Angst und so. Einfach die Gefühle einfach wahrnehmen und kommen und gehen lassen. Das ist der Umgang, den man mit Gefühlen haben sollte.
Auch gerade bei Panikattacken zum Beispiel, das Beste, was ihr tun könnt, ist, in den Momenten ganz ruhig zu werden und halt zu versuchen zu meditieren quasi, einfach halt so euren Atem zu zählen und in das Gefühl reinzugehen und dann, also das habe ich halt, so habe ich halt meine Panikattacken mehr oder weniger so durchbrochen, weil ich, das Schlimmste an Panik ist ja, dass du Angst davor hast, quasi Panik zu bekommen und wenn du reingehst in das Gefühl, merkst du auf einmal, ich bin ja noch hier und es ist ja nur ein Gefühl und es geht ja auch wieder weg und voll oft ist dann dahinter irgendwie Traurigkeit oder so. Mhm. Und es ist ja viel weniger beängstigend dann auch schon wieder.
Ja.
Also ich meine, das funktioniert natürlich nicht immer und es braucht viel Übung, aber das ist halt wirklich, also bei allen Emotionen viel einfacher, sich nicht dagegen zu wehren. Und deshalb finde ich auch alle gängigen Tipps, die es so in unserer Kultur gibt, um quasi mit Wut umzugehen, richtig beschissen. Also sowas wie auf den Boden stampfen oder in ein Kissen holen oder so. Das sind ja alles so aggressive Impulse, denen man quasi nachgibt, die dann aber dazu da sein sollen, um Wut wegzumachen. Und das finde ich jetzt halt so, das ist halt einfach so, okay, du sollst jetzt halt deine Wut unterdrücken, indem du aggressiv bist. Finde ich irgendwie bescheuert.
Ja, das eine, ne, ich finde, das muss man ein bisschen differenzierter betrachten, weil so natürlich, wenn du dich immer abreagierst und immer in Kissen schreist und so, dann trainierst du quasi immer noch wütendes Verhalten. Nee, aber
aggressives
zumindest,
Verhalten.
Genau, also du übst das immer noch, deine Wut rauszulassen, aber du schadest damit ja nicht
jemandem. Aber nicht
jemanden.
Die Wut, sondern aggressive Impulse.
Ja, okay, ja, aber dann übst du eben aggressiven Impulsen nachzugeben, aber zumindest schadest du erstmal keinen. Aber langfristig ist es eben nicht die beste Option, weil du so nicht den wirklichen stillen Umgang, die wirkliche Bewältigung der Wut lernt.
Ich glaube, das
und diese wirkliche Bewältigung der Wut führt auch meiner Meinung nach dazu, dass man auch weniger wütend wird.
Eben, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube nämlich, also nicht weniger wütend, sondern weniger aggressiv. Ich finde es super wichtig, das zu trennen, weil ich finde, man kann leidenschaftlich wütend sein, ohne dass man aggressiv ist und das ist voll okay, so zu sein. Und man muss sich da auch nicht zurücknehmen. Aber ich finde es wichtig, das zu sagen. Ich glaube, wenn man aggressiven Impulsen nachgibt, in Kissen brüllen und so, ist der Schritt dann doch irgendwie ein Kind anzubrüllen oder dann doch irgendwie halt handgreiflich zu werden oder keine Ahnung, was viel geringer, weil ihr quasi diesen aggressiven Impuls weiter trainiert habt. Ihr habt den zugelassen. Ihr denkt, das ist der einzige Weg, um eure Wut zu verarbeiten. Dabei versucht ihr nur, eure Wut loszuwerden, was nichts anderes ist, als die Wut zu unterdrücken. So, ihr habt ja ein Problem mit der Wut, wenn ihr einen aggressiven Impuls nachgebt.
Unterdrücken ist das ja nicht, aber halt schon
ich
rauslassen.
Ich finde schon, es ist schon unterdrücken, weil man quasi nicht zulässt, die Wut zu spüren, weil man will sie so schnell wie möglich loswerden. Und
das ist
für mich dasselbe wie unterdrücken, auch wenn man es aktiv macht sozusagen.
Ja, ich verstehe, was du damit meinst. Also man verarbeitet sie halt nicht wirklich.
Ja, genau.
Ja.
Man hat ja immer noch quasi Angst davor.
Ja, das finde ich halt ganz wichtig. Natürlich, bevor ich mein Kind anschreie oder Schlimmeres, schreie ich lieber ein Kissen, aber es ist halt einfach nicht besonders nachhaltig. Und es ist halt einfach kein besonders guter Tipp. Es ist halt quasi der Notfalltipp dann.
Ja, also ich meine halt, klar, wir reden jetzt vom Idealfall, aber warum schreibt man überhaupt in Kissen? Weil man das Gefühl hat, die Wut überwältigt einen und man kommt nicht damit klar. Und es ist halt genau dasselbe, wie wenn du bei einer Panikattacke dann noch mehr Panik bekommst. Du bekommst quasi Wut wegen der Wut.
Ja, auf jeden Fall.
Und deshalb glaube ich, wenn man halt wirklich üben will, quasi die Wut zu verarbeiten, ist halt dieser Tipp mit auf dem Boden stampfen, keine Ahnung, was das auch euren Kindern, dass es denen halt gar nichts bringt. So das Beste, was ihr machen könnt, ist halt die Wut metaphorisch irgendwie zu betrachten und gleichzeitig eine andere Perspektive einzunehmen und halt zu lernen, innezuhalten und ruhig zu werden, wenn ihr wütend seid, weil ihr dann eurem Körper quasi die Beruhigung geben könnt. So. Aber natürlich, wie du schon gesagt hast, schafft man das nicht immer, ne? Also,
ja, genau.
Ja.
Genau, und lieber dann eine Notlösung in Kissen schlagen parat haben, als in Kind zu schlagen.
Boah, aber in die Kissen schlagen ist schon so eine krass aggressiver Impuls, ne?
Ja, aber trotzdem besser, ne?
Ja, da macht lieber Burpees, finde ich.
Ja, Sport machen kann da auf jeden Fall auch helfen. Ja, manchmal kann es auch einfach wichtig sein, dass man auch einfach die Situation verlässt, dass man einen Raum verlässt, wenn es die Situation gebietet quasi, weil so ein bisschen, das hilft eben enorm, Abstand zu bekommen. Und ich finde, es gibt auch ziemlich viele Sachen, die einem auch helfen, gar nicht so wütend zu werden. Für mich ist das zum Beispiel der Gedanke, so gerade mit kleinen Kindern, ich bin Erwachsene, meine kleinen Kinder, die verhalten sich eher so in erlernten Mustern und teilweise auch noch relativ impulsiv. Aber wenn ich jetzt in Streit bin mit meinem Kind, in Machtkampf, bin ich ja verantwortlich dafür, da auszusteigen. Ich bin Erwachsene, ich habe die Skills so. Ich muss quasi das Vorbild sein in der Situation und einfach das im Kopf zu haben, okay, wenn jetzt die Situation gerade scheiße läuft, ist das meine Verantwortung, finde ich total wichtig, weil dann kommt man nicht in dieses Opferdenken, dass man denkt, oh, alle sind jetzt böse, mein Kind ist jetzt böse zu mir, behandelt mich unfair und muss mich anders behandeln, sondern dass man einfach akzeptiert, okay, mein Kind verhält sich gerade so, ist eben so, aber ich bin jetzt verantwortlich, die Situation nicht eskalieren zu lassen.
Voll, also was ich auch generell merke, ist, sobald man eigentlich in so einen Machtkampf reingeht, also auch so bei Kleinigkeiten zum Beispiel, wenn ich meiner Tochter sage, hör auf, dagegen zu klopfen und ich sage das halt nicht, ich sage es so streng, weißt du, dann ist direkt so, da macht sie es direkt weiter. Und wenn ich es aber irgendwie, manchmal kriege ich dann noch so mitten im Reden quasi die Kurve und bin dann so, ich weiß ja, dass du das nicht magst, mich zu stören oder irgendwie sowas. Und bin halt dann noch so, irgendwie halt rette ich das dann noch. Und dann guckt sie mich immer so an und macht es dann nicht mehr. Und das finde ich halt voll spannend, weil das halt so aus so kleinen Nuancen direkt halt so, also das ist ja dann schon so ein kleiner Anflug von Stress und von Frustration. Und wenn ihr die halt schafft, auch schon loszulassen, dann eskalieren halt super viele Situationen bei euch im Alltag auch einfach nicht mehr. Also wenn ihr halt direkt versucht, nicht quasi mit dem Gedanken, euren Kindern Anweisungen zu geben, dass ihr ihr Verhalten kontrollieren wollt, sondern einfach nur, dass ihr ihnen Hinweise gebt, wie ihr es euch wünschen würdet sozusagen. Und dann kooperieren sie halt mit einer viel größeren Wahrscheinlichkeit.
Ja, voll. Und das ist, bei unseren Kindern ist es auf jeden Fall so, Druck erzeugt Gegendruck.
Immer, und zwar der minimalste Druck auch. Also das ist richtig krass bei denen.
Ich hatte auch einen Morgen, da habe ich einmal richtig an die Decke gegangen. Und seitdem halt auch nicht mehr. Das war für mich so ein richtiger Schlussstrich. Aber da habe ich so einfach angefangen zu meckern. Das war so im Straßenverkehr. Und dann sind irgendwie die Kinder mit dem Fahrrad ineinander gefahren. Und ich habe dann so gemeckert, so, hä, das war jetzt blöd und so, bla bla. Und dann war ich so auf dieser Meckernschiene. Und irgendwann hat es meinem Kind dann gereicht und dann hat es einfach nur noch dicht gemacht und gegengeschossen so. Und dann wurde ein Konflikt draus.
Ja.
Und da dachte ich mir so, ja, ich war verantwortlich für die Situation, weil durch mein Meckern, durch meinen Umgang mit den Situationen vorher, ist mein Kind überhaupt in diese Situation gekommen, dass es sich so verhalten hat.
Ja.
So, ich hätte einfach schon anders reagieren müssen. Und das war einfach komplett meine Verantwortung. Und dieses Verantwortung übernehmen ist ja auch total erstmal die Basis dafür, es besser zu machen. Also, dass man sich halt denkt, okay, ich sehe jetzt die Situation, was kann ich besser machen? Oder akzeptiere ich das jetzt einfach?
Ja, was ihr generell halt auch wissen müsst, das haben wir ja auch in der Folge Kindliche Wut, was steckt dahinter, besprochen, dass Kinder quasi anhand von uns Erwachsenen lernen, mit welcher Emotion sie welche Situation bewerten müssen. Und deshalb meinte ich vorher auch, dass es kulturell geprägt ist, weil wir halt das quasi innerhalb unserer Kultur lernen, wie wir emotional auf welche Situation reagieren. Und es ist halt wirklich von Kultur zu Kultur extrem unterschiedlich. Ich glaube auch, wie sich Emotionen ausbringen, also wie die Mimik ist und so weiter, das unterscheidet sich sehr stark. Und
unterscheidet sich auch sehr stark bei jedem Menschen.
Aber trotzdem nochmal von Kultur zu Kultur halt nochmal krass. Und die Kinder kooperieren in solchen Situationen halt auch mit uns. Also wenn ich quasi schon mit Stress und Frustration meinem Kind irgendwas sage, dann kooperiert mein Kind mit der Emotion, weil es nimmt durch die Spiegelneuronen wahr, welche Emotionen ich gerade habe und spiegelt diese Emotionen und ist quasi so, ach, das ist eine Situation, in der man gestresst reagiert. Ist okay, dann bin ich jetzt auch gestresst quasi. Und weil Kinder halt noch nicht selber so viel Erfahrung gemacht haben, fällt es ihnen dann schwerer, das abzugleichen mit der eigenen Realität und quasi zu sagen, nee, eigentlich ist das keine Situation, in der man gestresst sein muss, sondern sie machen da halt einfach mit. Und wir Erwachsenen sollten eigentlich schon weit genug sein in unserer Entwicklung, dass wir uns halt nicht anstecken lassen von den Emotionen unserer Kinder, aber viele von uns sind es halt nicht, weil wir halt eben nicht gelernt haben, Emotionen zu verarbeiten, sondern immer davon ausgehen, irgendwie psychologisch, da steckt irgendwas Tieferes dahinter und außerdem noch hier irgendwie, da kann man gar nichts gegen machen, gegen Emotionen, und Emotionen sind außerdem auch noch eine Wahrheit. Irgendwie wird ja immer gesagt, ja, Wut ist immer zwangsweise eine Grenzüberschreitung oder du bist auf der Energieampel rot und so, das halte ich alles für Quatsch. Also das ist einfach, da ist bestimmt ein Funken Wahrheit dran.
Kann sein, muss aber nicht.
Es kann auch sein, dass euch das irgendwie weiterhilft, wenn ihr daran denkt, aber im Endeffekt ist es halt einfach ein bisschen zu weit hergeholt so. Also das ist einfach...
Ja, für manche Situationen auch einfach irgendwo eingeordnet, wo es eigentlich nicht hingehört, würde ich mal sagen.
Und ja, das bringt halt auch nichts. Also so lernt man halt nicht mit Emotionen umzugehen. Und wenn ihr halt in einer Situation seid, ihr zieht euch eure Schuhe an, euer Kind bekommt einen Wutanfall, dann müsst ihr nicht wütend werden, weil ihr gelernt habt, während dem Schuhe anziehen bekommt man keinen Wutanfall und weil ihr das einfach so bewerten könnt. Und dann müsst ihr euch nicht von der Wut mitreißen lassen. Und das ist quasi, wenn wir uns von der Wut unserer Kinder mitreißen lassen, dann ist das wie so eine Art infantiles Verhalten. Also dann haben wir einfach in der Hinsicht selber noch nicht den Entwicklungsstand von einer, in Anführungszeichen, erwachsenen Person erreicht. So, also habe ich selber auch noch nicht. Ja. Also das ist halt so, das ist halt in unserer Kultur irgendwie relativ normal, dass wir halt das noch nicht so gut können, sozusagen.
Und oft können wir uns ja heute gar nicht vorstellen, dass man einfach schafft, dass Kinder einem folgen, dass die mitmachen und dass man nicht die ganze Zeit tausendmal was sagen muss, ohne dass man die jetzt bestraft oder dass man jetzt den Gewalt zufügt. Und es funktioniert aber dann, wenn wir Erwachsene so eine richtig souveräne Ausstrahlung haben, wie halt das Ideal von einem Bergführer. Wenn du so einen richtig guten Bergführer hast und auf einer Bergwanderung bist, dann machst du, was der sagt. Wenn du dich geborgen fühlst, wenn du merkst, okay, der weiß einfach Bescheid, der sorgt jetzt für uns, der macht, dass es uns gut geht, dass wir hier gut vorankommen, dann folgt ihr dem einfach. Und wenn man so souverän ist als Erwachsener, wenn man diese Ausstrahlung hat, dann hat man einfach schon diese Autorität inne. Und dann fangen die Kinder auch einfach an, ohne drüber nachzudenken, einem zu folgen und zu kooperieren, weil sie einem einfach vertrauen.
Ja, weil sie vertrauen, ja.
Genau, und diese Souveränität, die setzen wir jedes Mal aufs Spiel, wenn wir wütend, aggressiv reagieren.
Ja,
weil das ist ja eben nicht, das ist ja eben quasi unreifes Verhalten und das untergräbt ja Vertrauen in uns. Damit geben wir uns unsicher, zeigen, dass wir irgendwie Schwachstellen haben.
Ja, darum
was ja auch okay
ja, darum
ist, das
ja
ist ja gar nicht schlimm, aber wenn wir, ich finde den Gedanken auch wichtig, wenn wir einfach so souveräne, klare Führung vermitteln wollen, die Kinder dazu veranlasst, einfach mit uns zu kooperieren, dann müssen wir das auch in den Griff bekommen, dann müssen wir lernen, unsere Emotionen zu regulieren.
Ja, aber ich halte das nicht für so richtig, was du gesagt hast mit den Schwäche zeigen. Also ich glaube, es hängt nicht damit zusammen, sondern ich glaube, es hängt halt damit zusammen, dass du einer Person, in dessen Gegenwart du quasi, also von einer Person, von der du aggressiv behandelt wirst, vor der hast du halt tendenziell auch einfach Angst. Also ja. Ich glaube, das Vertrauen geht einfach. Nee, es hat nichts damit zu tun, dass man quasi seine Ernsthaftigkeit verliert oder sein Gesicht verliert, was man ja früher oft gesagt hat. Das halte ich für falsch, sondern ich denke, es hat was damit zu tun, dass es eben ein Vertrauensbruch ist, dass man sich weniger sicher fühlt. Dann bei der Person, weil man nicht damit gerechnet hat, dass die jetzt so ausbricht und weil Wut oder beziehungsweise nicht Wut, sondern aggressives Verhalten ja auch so unberechenbar ist.
Ja, ich meinte auch nicht Schwäche zeigen, so jetzt in diesem Sinne, sondern dass man den Kindern zeigt, so dass man da wie so wunde Punkte hat, dass man da noch unreif ist ein bisschen in.
Ja, aber das halte ich für okay. Also ich glaube, es ist vollkommen okay, wenn man ruhig und gesetzt sagt, ich weiß das gerade nicht.
Ja,
dass das Vertrauen erschüttert, weil man dann Schwäche gezeigt hat. Das meine ich eben genau. Ich glaube, ich halte das für falsch, was du sagst, einfach immer noch. Weil ich glaube, Schwäche zeigen ist okay. Ich glaube, es geht eben einfach darum, dass es nicht okay ist, Kindern Angst zu machen, dass das Vertrauen erschüttert.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, weil, also ich glaube, zu sagen, du, ich habe keinen Plan, aber der Weg scheint richtig und das Kind hat auch keinen Plan, dann wird es schon mit dir mitkommen. Ja, aber wenn du definitiv halt ehrlich bist, so.
Glaube ich auch, ja.
Ja.
Aber ich glaube einfach für so diese souveräne Ausstrahlung eines Bergführers, dem man dann einfach folgt. Es ist auf jeden Fall zugänglich, wenn man sich selbst regulieren kann.
Voll, aber ich würde mir halt bei einem Bergführer denken, der wegen jedem Stein, der schief sitzt, ausrastet. Was ist das denn für ein Typ? Warum macht der genau. das? Ja, was hätte nichts damit zu tun? Also
Genau das meine ich aber, ja, was du gerade gesagt hast. Halt genau denken, das meine ich, so meine ich das nämlich.
Warum soll ich mich auf ihn verlassen, wenn er irgendwie selber die ganze Zeit ausrastet und irgendwie halt so.
Genau,
und es wäre einfach genau so eine unsichere Ausstrahlung. So. Ich weiß,
ja, genau. Meinst, ja. Exakt das meinte ich. Gut, dass wir das geklärt haben, damit das nicht falsch rüberkommt.
So eine bedrohliche Unsicherheit einfach.
Kannst dich halt nicht auf den verlassen.
Genau, so, weil du nie weißt, wie er drauf ist, sozusagen.
Definitiv.
Ja, aber an der Stelle möchte ich jetzt trotzdem nochmal sagen, dass ich persönlich trotzdem ein totaler Fan von kontrolliertem Rauslassen bin. Also von einem Ding von letztens hat mir eine geschrieben auf Instagram, ja, bla bla bla, sie explodiert immer so und sie weiß irgendwie nicht. Und da meinte ich so, kontrolliertes Rauslassen. Ich meinte so, schimpfe kontrolliert. Und dann meinte ich so, jedes Mal, wenn du wütend wirst, sagst du einfach sofort, das macht mich gerade wütend. Und das musst du auch nicht nett sagen. Also, sondern kannst du auch so sagen, es macht mich gerade wütend. Also so, oder es nervt mich gerade. Meinte ich so, mach das kontrolliert. Mach einfach jedes Mal in dem Moment, das ist so, wie wenn du hast so eine Teekanne, die so, weißt du, die fängt dann so an zu pfeifen und hat so Überdruck und du lässt den Druck einfach schon vorher ab, bevor sie pfeift, bevor sie überkocht.
Das ist tatsächlich ein guter Tipp, weil, als ich jetzt letzte Woche so in die Decke gegangen bin, dann war es wirklich so wie so eine Teekanne und ich war die ganze Zeit so, ja, ich bin ganz ruhig und habe mich tatsächlich auch relativ ruhig gefühlt. Ich bin ganz ruhig und dann kam so ein bisschen so der Druck, bam. Also es ist sofort bin ich an die Decke und ich dachte mir so, hä, was ist jetzt los mit mir? Ich war doch vorher ganz ruhig.
Ja.
So, und das war halt so dieser erste Moment. Deshalb, ich habe quasi erstmal so zu Beginn der Wut das nicht so richtig gespürt. Das ging dann relativ schnell, aber das hätte ich spüren können. Und wenn ich dann sagen würde, boah, das macht mich gerade wütend. Das würde schon voll helfen.
Voll, weil man es dann halt sofort sagt und dann kann man Druck irgendwie auch selber ab. So ein bisschen so, oh, das nervt mich gerade, hör mal auf, mich zu nerven. So. Oder keine Ahnung, es ist ja halt vielleicht nicht nett, was man sagt, aber zumindest authentisch. Und dann ist es halt auch so in dem Moment, also voll oft ist dann einfach, dann irgendwie die Kinder springen auf mich rum. Ich sage, hey, ihr nervt mich gerade voll.
Ja.
Und dann hören die halt auch meistens damit auf oder ich kann dann halt irgendwie mich wegsetzen oder keine Ahnung was. Und also ich finde das irgendwie besser und ich bin dann auch voll oft so, dass ich dann sage so, boah, ich habe gerade keine Lust mehr mit euch zu reden, weil ihr mich gerade einfach so genervt habt. Also lasst mich jetzt einfach in Ruhe und dann bin ich halt kurz irgendwie einfach ruhig und für mich und dann kann ich meine Emotionen wieder ordnen. Und dann ist es halt ein Ding von, ja, ich habe jetzt irgendwie gerade gesagt, dass sie mich nerven und das ist bestimmt verletzend, aber es ist auf jeden Fall viel weniger schlimm, als wenn ich komplett eskaliert wäre und explodiert wäre.
Ja, aber dadurch lernen auch die Kinder, wann sie bei dir eine Grenze übertreten. Voll. Und ich finde das auch wirklich gut, an den Kindern klarzumachen, so, hey, jetzt bin ich wütend, jetzt ist bei mir hier gerade eine Grenze überschritten worden. Also Wut muss nicht mal Grenzüberschreitung sein, aber oft sind das ja auch Situationen.
Meistens
so.
Fängt das ja so mit Genervtheit und Frustration an.
Genau, und dann.
Und dann ist halt einfach voll, oft ist es ja einfach so, dass es einfach so, also natürlich findest du es nervig, wenn dir jemand die ganze Zeit im Gesicht rumfummelt und du dann sagst, so lass es und die Person hört nicht auf, so dann wird man halt wütend, ist ja klar.
Das ist halt dann weil auch du, ehrliches Feedback. Ja, das ist Feedback.
Ja wirklich, genau. Und ich finde halt auch ehrlich gesagt, dass diese Illusion, so Kinder müssen sich in jedem Moment bedingungslos geliebt fühlen, dass das so ein bisschen, sie sollen sich halt in jedem Moment gesehen fühlen oder, ich weiß nicht, gesehen ja. oder halt also wahrgenommen quasi, wie sie sind. Und sie sind ja auch okay, wie sie sind. Und nur weil sie mir im Gesicht rumfummeln und mich nerven, heißt das nicht, dass ich sie jetzt auf die Straße setze oder nie wieder mit ihnen rede. Und gleichzeitig nerven sie mich halt einfach ja, in dem Moment. Und dann ist es halt auch einfach so. Und ich finde schon, dass Kinder da dieses Feedback bekommen, weil das ist ja einfach auch nicht okay. Du kannst dich ja nicht einfach irgendwie verhalten und dann erwarten, dass alle das toll finden.
Ja gut, wenn man aber unter bedingungsloser Liebe versteht, dass mein Kind nicht sagen kann, wenn es einen wütend macht oder wenn es einen gerade nervt, nee, so, dann finde ich das halt schon ziemlich fehlgeleitet. Ja,
aber das gibt es, glaube ich, schon, dass
Leute, ne, weil das bedingungslose denken. Liebe und wütend werden auf ein Kind, das wissen alle Eltern, dass steht sich einfach nicht aus.
Ich glaube, Liebe kann eh nicht bedingungslos sein, das ist ein anderes Thema. Also
hochphilosophisch dann.
Ja.
Das machen wir jetzt nicht auf. Also ich finde den Tipp mit diesem kontrolliert rauslassen erstmal so als erste Möglichkeit richtig gut, dass man kann sagen, oh, das macht mich gerade wütend, damit man das auch für sich selbst verbalisiert. Also so, das finde ich auch ganz spannend, das habe ich auch aus dem Buch von Lisa Feldman-Barrett, Wie Gefühle entstehen, dass auch so der Ausdruck von Gefühlen die Gefühlswahrnehmung sehr stark beeinflusst. Also das ist quasi wie so eine Granularität, nennen die das. Man kann, wenn man nur die Begriffe hat, wütend, traurig, Angst, fröhlich, so dann nimmt man Gefühle auch sehr unnuanciert wahr. Und sobald man dann mehrere Begriffe dafür hat, man kann sich auch eigene Begriffe ausdenken dafür, für irgendwelche Gefühle habe ich auch angefangen, dass ich sowas wie Anforderungsangst für mich erfunden habe. Und das hilft auf jeden Fall auch, dass man Gefühle nuancierter wahrnimmt und dass man auch besser mit denen arbeiten kann.
Ja.
Und was ich eigentlich gerade sagen wollte, wenn man schon so einen Anflug von Genervtheit hat und das dann verbalisiert, dann bringt man sich erstmal selbst bei, das früher zu merken, wenn man wütend wird und nicht erst, wenn es zu spät ist. Das hilft erstmal deshalb, dann ist es ein kontrolliertes Ablassen und dann kann man ja auch die anderen Strategien machen, wie ruhig durchatmen, Raum verlassen oder innehalten oder so, aber so dieser Schritt ist erstmal voll gut, weil was nämlich nicht funktioniert, ist so ein auf, ich bin jetzt voll zen, ich bin jetzt richtig ruhig zu machen und dann zack, flippt man aus, wenn man, das ist nämlich schon wieder dann so
unterdrücken. Weil dann war man halt auch nicht ruhig, genau.
Genau, und das ist so der Unterschied zwischen Gefühle ehrlich wahrnehmen und gehen lassen und Gefühle unterdrücken, der ist da, aber das ist, glaube ich, für einen Anfang auch schwierig so richtig wahrzunehmen. Also den Unterschied muss man dann irgendwie für sich lernen auch erst.
Ja, ihr merkt das ja, wenn euer Körper quasi, wenn ihr euch angespannt fühlt, dann seid ihr halt immer noch angespannt. Und sobald ihr angespannt seid, seid ihr halt nicht entspannt.
Ja.
Und wenn ihr ruhig sein wollt, müsst ihr entspannt sein quasi. Also das ist halt so das Gegenteil. Ja. Also angespannt ist halt das Gegenteil von Ruhe.
Das ist vielleicht auch ein guter Tipp zu Wahrnehmen von Gefühlen. Man kann sich auch nur auf die körperlichen Empfindungen konzentrieren. Ist mein Kiefer angespannt? Ja. Also meine Stimmbänder drücken die? Habe ich die Fäuste geballt?
Da könnt ihr auch so aktive Entspannungsübungen theoretisch machen. Also man kann theoretisch auch dann einfach, wenn ihr in so einer Meditation quasi seid, wenn ihr euch eh gerade vorstellt, ihr seid wütend, so eure Kinder klatschen euch mit den Fingern ins Gesicht und ihr macht eure Meditation und stellt euch vor, wie der Wind kommt, so, dann könnt ihr auch so aktiv irgendwie so quasi eure Muskeln entspannen, also anspannen, dann entspannen. Mhm. Das kann auch helfen. Aber ganz ehrlich.
Aber nicht denken, ich bin jetzt nicht wütend, ich bin jetzt
Ja, genau, also ihr dürft halt wütend sein. Es ist jetzt nicht so, dass, also ihr dürft wütend auch fühlen. Ihr dürft es auch richtig, richtig fühlen. So,
ihr müsst das richtig, richtig fühlen, um sich zu unterdrücken.
Und ihr müsst halt, die Frage ist halt nur, wollt ihr was dazu sagen oder nicht? Das könnt ihr dann entscheiden. Ihr könnt euren Kindern sagen, ich bin wütend und es dann richtig fühlen. Mhm. Oder ihr sagt halt nichts dazu. Aber es geht nicht darum, quasi, dass ihr zen sein sollt die ganze Zeit, sondern dass ihr euch halt einfach gegen den aggressiven Impuls entscheidet, aber nur zu sagen, ich bin wütend, ist ja kein aggressiver Impuls, das ist ja nur eine Mitteilung.
Ja, und das ist halt auch hilfreich. Das laut aussprechen oder sich selbst zu sagen, finde ich einfach ultra den guten Tipp.
Ja.
Hast du noch irgendwelche guten Tipps zufällig?
Außer kontrolliertes Schimpfen.
Wir haben jetzt auch schon eine Menge genannt.
Ja, also ich glaube, das sind so meine Go-Tos. Auch gar nicht mehr so sehr drauf rumreiten, wenn ihr da mal irgendwie barsch seid oder so. Ihr müsst nicht immer alles freundlich sagen. Ihr müsst auch wirklich nicht immer freundlich sein. Ihr könnt auch einfach so sein, wie ihr seid. Und das ist okay. Und ja, also generell, um halt Wut vorzubeugen, nicht die ganze Zeit Kram machen, auf den ihr keine Lust habt. Zum Beispiel habe ich jetzt überhaupt gar keinen Bock gehabt, meinen Kindern erstens zu sagen, sie sollen ihr Zimmer aufräumen und zweitens das Zimmer aufzuräumen. Das heißt, das Zimmer sah einfach richtig, richtig schlimm aus für bestimmt 8 Wochen jetzt. Und heute Morgen dachte ich so, jetzt habe ich Lust, das aufzuräumen. Und ich hatte und habe das auch meinen Kindern gesagt. Und die haben dann halt auch mitgeholfen, weil die halt auch so, irgendwie haben die das, glaube ich, gemerkt. Und ich habe das jetzt heute richtig gerne gemacht. Und da dachte ich so.
Die haben auch darauf gewartet, dass sie Unterstützung bekommen, weil ja, sie selbst, glaube ich, einfach ein bisschen überfordert waren.
Voll, aber das Problem ist ja, man kann ja entweder kontinuierlich Unterstützung geben oder man lässt es halt. Und also, weil die brauchen ja immer so ein bisschen Unterstützung, brauchen sie ja immer in dem Alter noch, diese 5 und 3. Und das Ding war halt, ich hatte keinen Bock, die Unterstützung zu geben, die letzten paar Wochen. Und habe mich dann aber auch nicht drüber aufgeregt, dass das Zimmer so aussieht, sondern war einfach so, das ist jetzt meine Entscheidung. Ich habe mich dazu entschieden, dass es so aussieht. Wenn es mich stört, mache ich die Tür zu. Und ich glaube, wenn man halt das so, aber wenn ich das die letzten Wochen gemacht hätte, wo ich gar keinen Bock drauf habe, weil ich mir denke, oh, es muss jetzt aber sein. Auch unser Kind hat gefragt, so, hey, Mama, kannst du mit uns mal aufräumen? Und ich war so, nee, ich will gerade wirklich einfach nicht. Ich bin viel zu müde, mir geht's viel zu schlecht. Ich kann mich jetzt gerade nicht bücken und irgendwelche Sachen aufheben. So, es geht einfach nicht. Und wenn ich das dann gemacht hätte, ich glaube, dann wäre ich richtig genervt gewesen. Ich so, boah, jetzt mach doch mal richtig mit. Ja, mach doch mal das so, mach doch mal das so. Das geht mir nicht schnell genug und keine Ahnung was. Und so war es halt wirklich einfach so ein Ding von, nee, da mache ich es einfach nicht. Und ich glaube, wenn ihr generell so, wenn ihr keinen Bock habt, irgendwas zu machen, dann macht's nicht. Geht nicht auf den Spielplatz, wenn ihr gerade wirklich gar. Ihr werdet wieder einen Tag finden, an dem ihr Lust habt. Wenn ihr abends im Bett liegt und merkt, so eure Stimmbänder tun vom Tag, ihr habt keinen Bock mehr vorzulesen, dann lest nicht vor. Mein Gott, man soll jeden Tag lesen. Ja, aber dann macht es halt mal nicht. Das ist nicht so schlimm. Das ist viel besser, wenn ihr nicht vorlest und dafür aber entspannt seid, als wenn ihr vorliest. Da könnt ihr euch auch neben euer Kind legen und irgendwelche Serien auf eurem Handy angucken. Also so, macht irgendwas, worauf ihr seid nicht immer perfekt, so seid nicht immer so, wie man es sein soll, sondern spürt da richtig rein, worauf ihr Lust habt und worauf nicht und traut es euren Kindern zu, dass sie das aushalten, sozusagen.
Ja, das ist ja auch so eine richtige Kindzentrierung, wenn man dann immer denkt, was wäre jetzt das Beste für mein Kind und das dann macht so, ja, es ist vielleicht das Beste für Kinder, wenn man die beim Kochen mit einbezieht, aber wenn man jetzt eh schon gestresst ist und ein bisschen überfordert vom Kochen, dann kann man es nicht gebrauchen, dass man noch Kinder anleitet, die dann irgendwas machen. Dann wird man halt wütend, so, dann kann man es auch sein lassen. Genauso mit dem Aufräumen, so einfach,
mit das ist halt. Mit den Spielen, auch wenn ihr gar keinen Bock zu spielen habt, dann spielt ihr mit euren Kindern, habt keinen Bock und dann 2 Stunden später rastet ihr aus, weil ihr eigentlich da in der Zeit was ganz anderes
hättet machen. Das sind alles Sachen, die gut für die Kinder sind, aber nur unter der Prämisse, dass ihr nicht irgendwelche Grenzen bei euch überschreitet, dass ihr die Kapazitäten dazu habt, dass ihr es mit Freude macht. So Kinder bei Haushalt mit einbeziehen und die ganze Zeit schimpfen, ja, das bringt halt auch nichts. So, dann verbinden die Kinder das mit Stress.
Voll. Ja, und dann ist halt nachher ihre Emotion, wenn sie dann erwachsen sind, quasi auch Stress, wenn jemand Haushalt macht. So, das bringt einfach nichts.
Eventuell, was auch immer, ne? Aber es ist auf jeden Fall nicht sinnvoll. Davon werden sie es auch nicht gerne machen. Oder wenn man die ganze Zeit zusammenfaltet beim Zimmer aufräumen. Wird nicht helfen.
So, ich würde sagen, wir sind fertig mit dem Thema und ich würde jetzt noch zum Abschluss eine Hörerinnenfrage vorlesen.
HörerInnen. Ja, super gern.
Ja? Okay. Hallo ihr zwei. Ich habe gestern eure Folge zum Thema Nein gehört und hätte dazu eine Rückfrage. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann könnte man anstelle des Wortes Nein die anderen genannten Begriffe benutzen. Warum? Lass mich jetzt darüber nachdenken und so weiter. Jetzt habe ich aber nicht ganz verstanden, wie das die Situation löst. Mit diesen Antworten bleibt doch weiterhin die Entscheidung offen, oder nicht? Beispiel, darf ich einen Keks haben? Lass mich darüber nachdenken. Da muss ich am Ende trotzdem Ja, Nein sagen, oder nicht? Oder geht es dann darum, Alternativen zu bieten? Danke und schöne Grüße.
Naja, also in der Folge ging es ja darum, das war die Folge,
warum Nein so wichtig ist.
Nein so wichtig ist, heißt die. Und da ging es darum, dass einfach eine Grenzsetzung sein muss und dass Kinder lernen müssen, dass Nein Nein heißt. Und dass man eben, wenn man Nein sagt, auch wirklich Nein meinen sollte und sich dann nicht noch breitschlagen lassen sollte. Also man sollte sich dann, erst wenn man entschieden ist, sollte man noch wirklich Nein sagen.
Ja.
Und ganz oft sagen wir Eltern Nein, obwohl wir eigentlich meinen, oh, ich weiß es gerade nicht, ich brauche noch Zeit, drüber nachzudenken. Und dann sagen wir dann doch ja. Und die Kinder lernen, okay, wenn jemand Nein sagt, muss ich nur noch ein bisschen weiter bearbeiten, dass dann Ja kommt. So, und das ist auch ganz wichtig, dass sie es bei anderen Menschen lernen, dass ein Nein auch wirklich eine klare Grenze ist. Und damit die das lernen können, ist es halt wichtig, Nein nur so zu verwenden, wie es gemeint ist. Und für alle anderen Sachen findet man eben andere Begriffe wie, oh, ich weiß gerade noch nicht. Das ist ja dann ehrlich, weil wenn man einfach noch überlegt und Zeit schinden möchte. So.
Genau, also darf ich einen Keks haben, lass mich kurz drüber nachdenken, dann denkst du drüber nach, naja, wir haben in einer halben Stunde Mittagessen, die Kekse, die sind aber nicht besonders groß und wenn es jetzt ein Keks ist, dann hat es nachher auch noch Hunger, wahrscheinlich hat es jetzt zu großen Hunger und noch eine halbe Stunde zu warten, dann sagst du, ja, du kannst einen Keks haben oder du denkst dir, naja, es gibt in einer halben Stunde Mittagessen, wenn es ein Keks ist, dann ist es zum Mittagessen nicht mehr hungrig, es gibt ja solche Kinder, also sagst du nein. Also das ist einfach so und dann bist du aber auch sicher mit deinem Nein und dann ist dein Kind, dann kann das brüllen und toben und schreien und dann bleibst du trotzdem bei deinem Nein, weil es deine Entscheidung ist sozusagen. Und wenn du zum Beispiel warum sagst oder sowas, dann geht es darum, dir halt die Gründe zu ergründen vom Kind. Und dann kannst du wieder heraus, ja, darf ich einen Keks haben? Warum? Weil die so lecker sind. Dann denkst du dir, na, pff, okay, deswegen muss man jetzt keinen Keks essen. Warum? Weil ich Hunger habe. Ja, okay, könnte ein Grund sein. Wenn du Hunger hast, dann isst doch ein Apfel. Oder wenn du Hunger hast, und eine halbe Stunde gibt's Essen. Also so, das kann man einfach dann herausfinden, um die eigenen Beweggründe quasi dann halt zu festigen und dann Nein sagen zu können.
Und dann bekommen die Kinder ja auch richtig klares Feedback von einem und eine sichere Klarheit. Und das gibt ihnen ja auch Orientierung.
Genau, ja. Ich weiß nicht, mir fällt das im Alltag auch gar nicht mehr schwer. Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, aber also
ich habe gerade drüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, dass ich so ein paar Situationen letztens hatte, wo ich dann mein Nein wieder geändert habe.
Ja, bei mir fällt, bei dir fällt mir das tatsächlich auch auf, dass du oft dann so, nein, ich glaube, das hast du von deiner
Ich glaube, das habe ich irgendwo gelernt.
Ich glaube, das, das beobachte ich bei anderen Menschen in deinem Umfeld auch.
Ja, das ist mir fällt es zumindest aktiv auf. Und ich glaube, dass es jetzt nicht so oft ist, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Das war auch so bei Kleinigkeiten, aber es sei halt trotzdem.
Voll.
Sollte man vermeiden. Ich könnte
auch Nein sagen und eine halbe Stunde später Ja sagen. Also Mama, spielst du mit mir? Nein. Eine halbe Stunde später Mama, spielst du mit mir? Ja. Also das hat dann auch nichts damit zu tun, ich muss jetzt den ganzen Tag nicht mehr meinen, sondern es geht halt wirklich um die Situationen. Also ja, aber
ihr trefft eine Entscheidung und die Entscheidung steht dann halt.
Erstmal, ja. Voll.
Für den Moment, ja.
Genau. Okay, cool. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und euch weitergeholfen. Wir freuen uns über eine 5-Sterne-Bewertung, wenn ihr unserem Podcast folgt. Ihr könnt auch gerne unserem Instagram-Account folgen, muttiistdiebeste.podcast. Und ansonsten wünschen wir euch alles Gute und bis nächste Woche.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.